Tech und Rara.
Und ich glaube, das ist das, was ich meine. Dass wir, wir müssen das lernen, Selbstfürsorge. Wir müssen lernen, die Stopptaste zu finden, ohne dabei Scham oder Schuld zu empfinden. Ja, das kenne ich aus sehr vielen Kontexten. Und nicht nur bei unternehmerischer Arbeit, sondern auch bei Care-Arbeit, bei Pflegen von Freundschaften. Ne? Ich finde, dass vieles, weil es eben so entgrenzt ist und weil es rein theoretisch alles gleichzeitig möglich sein könnte, kenne ich so viele Menschen, die quasi Scham und Schuld empfinden, weil sie all diesen Rollen nicht richtig gerecht werden.
Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Tara.
Herzlich willkommen bei Tech und Trara, dem Tech-Podcast der Netzpiloten, in dem wir uns ja mit ganz unterschiedlichen Themen aus der Welt und vor allen Dingen aber eben auch aus der Digitalisierung beschäftigen. Ist übrigens ein Teil des Brand 1 Podcast-Netzwerk, das heißt, da findet ihr nach dieser Folge noch ganz viele andere spannende Podcasts, aber erstmal zu dieser Folge. Ich habe mich in dieser Folge mit Ansgar Oberholz unterhalten. Den kennt man vielleicht. Der hat St. Oberholz gegründet und beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit Räumen, mit mobilem Arbeiten natürlich, mit Coworking Spaces und eben aber halt auch damit, wie sich einfach so unsere digitale Arbeitswelt verändert. Und genau darüber haben wir uns auch unterhalten. Wir haben uns darüber unterhalten, wie sich Räume auf uns auswirken, wie sich Räume auf unsere Arbeit auswirken. Was Heterotopien eigentlich sind und auch mit dem Thema Unverfügbarkeit. Das ist ein bisschen, in Anführungszeichen, philosophische Folge, weil wir einfach sehr stark den Fokus darauf gelegt haben, ja, darüber nachzudenken, wie sich Menschen so verändern, wenn Dinge für sie auf einmal verfügbar sind, was Räume mit einem machen. Das war total spannend, es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Ansgar ist ein sehr, sehr schlauer, durchdachter Typ und war auf jeden Fall schön, da so ein bisschen ja was von abzapfen zu können. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der Folge. Bis bald. Herzlich willkommen zu Tech und Trara und vor allen Dingen herzlich willkommen, Ansgar Oberholz. Schön, dass du da bist.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Moin. Ja, ich freue mich auch tatsächlich sehr. Ich meine, du bist ja eine, ich glaube, in der digitalen Welt bist du doch relativ bekannt, einfach weil du der ja Mitgründer von St. Oberholz bist, einem doch ja sehr, sehr bekannten Coworking Space. Das ist aber nicht alles, worüber wir heute sprechen wollen. Wir wollen heute nicht nur über das Thema Coworking sprechen, weil wir halt auch im Vorgespräch gesagt haben, das wurde jetzt irgendwie natürlich auch schon viel besprochen und es gibt einfach ganz viel, das gibt's jetzt auch schon eine ganze Weile, also es ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so das krass neue Ding, wo man sagt, boah, das haben wir alles noch nie erlebt. Aber an dem Thema Coworking und da kann man eben auch noch andere Themen ganz gut irgendwie dran festmachen, mit denen du dich eben auch viel beschäftigst. Und deswegen, ja, sprechen wir heute im weitesten Sinne über, ich versuch's mal zusammenzufassen, du kannst mir ja gerne korrigieren, darüber, wie sich Räume, wie sich Kommunikation verändert, wie Unverfügbarkeit den Bezug zu Dingen verändert, wie Arbeitsräume auch irgendwie, also ja, Unverfügbarkeit ist eigentlich ein ganz gutes Oberstichwort. Oder habe ich da irgendwas Wichtiges vergessen in deiner Wahrnehmung?
Nee, finde ich einen sehr guten Ansatz. Und Heterotopie fände ich da noch wichtig. Und vielleicht auch noch ein bisschen Walter Benjamin. Und in diesem Dreiklang, glaube ich, kann man einen recht ungewöhnlichen Blick auf die Wirkung von Räumen auf den Menschen werfen.
Ja.
Mal sehen, ob wir diesen Bögen gespannt bekommen.
Genau, also es ist auf jeden Fall eine relativ breites Thema, aber ich finde das ganz schön, irgendwie das so ein bisschen so abzuarbeiten. Vielleicht fangen wir mal davon an, weil ich glaube, Heterotopie, also wir haben es im Vorfeld schon besprochen, ich habe ehrlich gesagt schon wieder vergessen, was das bedeutet. Vielleicht definieren wir einmal den Begriff Heterotopie. Was ist das?
Ja, der Begriff Heterotopie ist interessanterweise vielen Menschen, die sich mit der Gestaltung von Räumen und generell mit Räumen beschäftigen, relativ unbekannt. Das mag daran liegen, dass der in den 60er Jahren von Michel Foucault, dem Philosophen, geprägt wurde und überhaupt ins Leben gerufen wurde. Das ist natürlich ein Kunstbegriff und er hat nicht so viel darüber geschrieben, aber was er darüber geschrieben hat, ist wahnsinnig essentiell, wenn man sich eben mit Räumen beschäftigt, zumindest aus meiner Sicht. Und im Groben, um das kurz zu machen, beschreibt er damit raumgewordene Utopien, also eine Heterotopie ist eine raumgewordene Utopie und die kann man immer daran erkennen, dass wir Menschen unser Verhalten verändern durch Räume, durch das Betreten von Räumen und bestenfalls eben nicht unbedingt in utopische Richtung, aber in eine positive Richtung, aber natürlich auch in eine negative Richtung, denn Utopien sind auch ordnungsstiftend Man merkt das sofort, wenn man sagt, ich verhalte mich natürlich im Badezimmer anders als in der Küche, ohne dass mir jemand eine Gebrauchsanweisung gibt. Mein Verhalten ändert sich, wenn ich ein Fußballstadion betrete. Und natürlich in einem Gefängnis, das ist das, was ich mit Ordnungsstiften meine, oder wenn ich ein Schiff betrete, sofort entsteht eine Verhaltensveränderung des Menschen.
Ja.
Und ohne, dass wir es oft merken. Und das ist eigentlich der Begriff der Heterotopie. Und das ist natürlich ganz spannend, weil das passiert ständig und jeden Tag im Alltag.
Ja, total. Also stimmt, jetzt wo du sagst, klingelt es auch wieder, der Badezimmervergleich oder auch die Küche, ne? Also wo man einfach irgendwie auf einmal sich ganz anders wahrnimmt, sich auch anders fühlt, und wo ich ja auch irgendwie ein anderes, also das merke ich ganz stark bei Räumen. Es ist vielleicht gar nicht immer so ganz krass das Verhalten jetzt im sehr ausgedrückten Sinne. Also ich tue nicht immer unbedingt andere Dinge, aber ein Raum, stimmt, der macht mehr was mit meinem Gefühl darüber, wie ich bin, welche Teile von mir irgendwie aktiviert werden. Also in einem hellen Raum habe ich vielleicht auch ein anderes Gefühl als in einem eher dunklen Raum. In einem eher cozigen Raum bin ich vielleicht irgendwie eher entspannt und stimmt. Und das wirkt sich natürlich total auf mich aus. Und wahrscheinlich ist das auch, könnte ich mir vorstellen, in dem, was du tust, also auch bei der Gestaltung von Arbeitsräumen, könnte ich mir vorstellen, dass das ein ganz essentieller Teil ist, zu überlegen, wie sollen sich denn die Leute hier fühlen und was sollen die Leute denn hier empfinden, wenn sie hier sind und wie führe ich das herbei?
Ja, und das mit der alles umfassenden Frage heute verbunden, ne, die sich die meisten Unternehmen stellen, wie können die Mitarbeiter wieder zurück ins Büro kommen? Ja, das ist ja, und was könnten die Gründe sein oder an welche Arbeitsorte, um den Begriff weiterzufassen, sollten denn meine Mitarbeitenden sich zusammenfinden, um die bestmögliche Arbeit zu machen? Denn Homeoffice ist sicherlich nicht mehr wegzudenken, aber sicherlich auch nur ein kleiner Teil der Antwort, die gerade neu gesucht wird. Ja, das ist eine ganz spannende Zeit. Und ich glaube, wenn man sich den Begriff der Heterotopie in diesem Zusammenhang bewusst macht, ergeben sich plötzlich ganz andere Erkenntnisse und damit natürlich ganz andere Handlungsspielräume. Und ich glaube, deswegen würde ich jeder Office-Managerin, jedem Architekten empfehlen, sich diesem Begriff zu nähern.
Hast du da so konkrete, vielleicht können wir das mal an einem konkreten Beispiel nochmal so ein bisschen aufdröseln. Also wenn wir uns jetzt irgendwie einen Raum, wir können ja vielleicht sogar das Homeoffice nehmen. Ich meine, das ist ein bisschen schwierig, weil das natürlich sehr unterschiedlich ist, wie das bei einzelnen Menschen aussieht. Aber vielleicht hast du da irgendwie so konkrete Beispiele oder mal eine Situation, wo dieser Begriff eben mit der Gestaltung eines Raums in deiner Arbeit oder auch in deinem Alltag irgendwie zusammengefallen ist und sich daraus was ergeben hat. Hast du da was?
Ja, also der vielleicht das nochmal vor die Klammer gesetzt, bevor ich konkret auf deine Frage eingehe. Ich würde sogar noch eine emotionale Ebene dazu nehmen, denn wir alle kennen zwar oder sind uns oft bewusst über die negative Wirkung von Räumen. Ja, man ist irgendwie genervt, weil es zu laut ist oder zu hell, zu dunkel oder der Stuhl unbequem. Das sind ja so die Sachen, die ich fast schon körperlich spüren kann, die natürlich Einfluss nehmen auf meinen Gefühlshaushalt und auf meine Emotionen. Und das geht natürlich auch im Positiven. Und ich glaube, das hat Foucault zwar so nicht an den Begriff gehängt, aber ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass die Räume fast schon was Körperliches, was Emotionales auch im Menschen erzeugen. Und das, wenn man sich dessen bewusst ist, auch das spürt man dann im Alltag sehr häufig. Und positive Beispiele kennen wir alle. Ich liebe es zum Beispiel, im ICE zu arbeiten. Ja, das ist so ein ganz bestimmtes Arbeitsgefühl. Und wenn man dann dort die Dinge erledigt und wegschafft, sagt man ja auch, ne? Ist auch immer interessant, wie die Begrifflichkeit ist. Würde ja eher Gartenarbeit entsprechen, aber eigentlich schafft man ja nur To-Dos weg. Das ist ja wahnsinnig befriedigend und anders, als wenn man jetzt irgendwo sitzt oder in einem Homeoffice, weil man ja hat das Gefühl der Gleichzeitigkeit, ja, ich bewege mich von A nach B, bin ja schlechter erreichbar. Das ist sozusagen einerseits Fluch, andererseits ja, Segen für die ICE-Arbeit, finde ich. Bin schlecht erreichbar. Jeder entschuldigt, dass ich nicht an der Videokonferenz teilnehme und kann eben Dinge fokussiert abarbeiten. Und das ist ich erzeuge da die Heterotopie quasi selber, weil auch, was auch noch Heterotopien prägt, ist, dass ich Räume ihrem eigentlichen Zweck entfremde. In dem Moment entsteht fast immer eine Heterotopie. Und in dem Moment benutze ich ja den ICE Wagen als Büro, wenn man so möchte. Und das ist im Moment eine Heterotopie, die erzeugt wird. Und auch das kennen wir alle. Ich liebe es einfach bewusst, an Orte zu gehen, wo ich weiß, ich habe heute vielleicht 2 Videokonferenzen und dann noch ein bisschen Fokusarbeit. Ich habe die Freiheit, auch das vergisst man so schnell als Wissensarbeiter, meinen Laptop einfach unter den Arm zu klammern mit. Und der Akku reicht plötzlich ja 8, 9, 10 Stunden. Auch das, ich bin schon eine Weile dabei, auch das ist neu. Ja, das ist ein Begriff von Freiheit. Den vergisst man auch schnell, sonst muss man eben immer in der Nähe von Strom sein. Und kann quasi an den See fahren oder in den Garten oder in einen unserer Coworking Spaces, wo ich weiß, da ist es heute vielleicht etwas ruhiger oder auch gerade nicht. Vielleicht ist es auch heute etwas lebendiger und ich brauche genau das. Und wenn ich dann an einem solchen Ort bin und merke, ah, das ist genau der passende Rahmen für das, was ich tue. Also wenn ich sehr, sehr mir bewusst mache, wie koppel ich denn die Art der Arbeit an den Raum, dann finde ich, sind das sehr, sehr starke und positive Beispiele für Heterotopien oder sagen wir mal nochmal etwas einfacher gegriffen für die positive Wirkung von Raum auf mich als Menschen und auf meine Arbeit. Und ich meine, das wissen wir auch, gibt halt kaum was, es gibt schon auch schönere Dinge, aber es ist also sehr, sehr befriedigend, wenn man merkt, man ist effektiv und wirksam und man hat die Dinge erledigt, die man erledigen wollte im Rahmen der Zeit.
Auf jeden Fall.
Ja. Und das hängt schon stark vom Raum ab, würde ich sagen.
Ja, total. Also, wo du das gerade auch gesagt hast, ist mir auch in den Kopf gekommen, ist jetzt auch gar nicht mehr so neu, aber eine Zeit lang haben ja auch viele Unternehmen versucht, ihre ganzen Gebäude so ein bisschen campusartig aufzustellen. Und das hat sicherlich auch noch andere Gründe, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass ein Grund und ein Effekt, den das hat, schon noch ist, dass wir einfach an einem Campus, das sind ja Dinge, die verknüpfen wir mit irgendwie Neugierde, mit so einer Wissensbegierde, mit Spaß an Lernen, mit Kollaboration. Und irgendwie natürlich auch mit so einer Geselligkeit, die man ja vielleicht aus dem Studium noch kennt und so. Und dass das wahrscheinlich die Art, wie wir arbeiten, auch wieder ganz anders aussehen lässt. Da geht es dann vielleicht nicht so sehr ums Wegschaffen, sondern geht es vielleicht eher irgendwie ums Explorieren und Erkunden. Aber dass das irgendwie auch so ein praxisnahes Beispiel ist, was mir gerade noch eingefallen ist.
Ja. Nee, absolut. Ich glaube, die Idee des Campuses, das haben wir ja eher so, sagen wir, um die Nullerjahre, in den Nullerjahren erlebt, war ja quasi eine gesteuerte Stadt, ja, oder eine Familie zu erzeugen, damit die Mitarbeitenden, damals hat sich ja die Frage nicht gestellt, kommt ihr vielleicht ins Büro, sondern das war klar, alle kommen ins Büro, jeden Tag. Und bis auf Ausnahmen. Und damals hat man gedacht, man muss quasi deshalb um den Mitarbeitenden herum diese Welt erschaffen, die halt perfekt ist, die natürlich aus wirtschaftlicher Sicht die größtmögliche Effektivität erzeugt und größtmögliche Bindungen der Talente an die Firma und natürlich auch die Kultur der Firma widerspiegelt. Und natürlich die größte, gerade wenn du von diesen Tech-Campusen sprichst, da hängt ja ganz oben immer die Frage nach, wie können wir innovativ sein und die innovativsten sein. Das ist ganz entscheidend. Ich glaube auch, das ist tatsächlich eine ganz entscheidende Raumfrage. Dann, was man aber jetzt sieht, ist, dass teilweise auch die Tech-Konzerne wieder ganz bewusst nicht mehr in diesen eigenen Campus-Gedanken, sie bleiben im Campus-Gedanken, aber sie gehen in innerstädtische Lagen und sie verstehen, dass die eigentlich bessere Campus die Stadt selber ist. Ja, das heißt, es wird genau geschaut, welche Mikrolage habe ich da, was ist da für eine Nachbarschaft. Das sehen wir auch bei unseren Coworking Spaces, die wir in Berlin betreiben, wie wichtig, wie essentiell da die Nachbarschaft ist. Ja, also das eine ist der Ort selber und die Räume und auch der bis runter vom Tisch und zum Stuhl. Aber das andere ist, in welcher Nachbarschaft bin ich? Ja, wie ist das erreichbar und wie fühlt sich das an, wenn ich da mittags lunchen gehe? Und das, genau das machen eigentlich die Tech-Konzerne und auch Corporates immer mehr. Das heißt, auch da sehen wir, ne, wenn du so willst, der Heterotopie-Begriff ist auch in der Makrolage natürlich begriffen. Das heißt, ich glaube, wir werden immer weniger diese klassischen Bürokomplexe außerhalb von innerstädtischen Lagen erleben. Die wird es immer auch geben, aber ich glaube, die werden mehr und mehr Randerscheinungen. Es wird immer mehr die Büroarbeit, die Wissensarbeit an die normale Lebensrealität heranrücken, was einerseits toll ist und andererseits natürlich auch gewisse Gefahren birgt, denn wir wissen alle, wie schwierig das ist, wenn sich das Private von dem Beruflichen so schwer nur noch trennen lässt, ja, und die Arbeit nicht mehr aufhört, ja, selbst wenn man den Laptop zuklappt, nicht.
Ja, ich meine, ist ja, also die Gefahr ist ja bei Homeoffice natürlich auch total gegeben, also diese Vermischung hat man, wobei ich auch da finde, da streiten sich dann, finde ich mal, so zwei so Positionen. Die eine ist halt wirklich, dass man so diese ganz strikte Trennung hat und sagt, ich habe hier diesen, es ist ja dann auch wirklich so räumlich, so ich fahre zur Arbeit, da habe ich jetzt meinen Block Arbeit und dann fahre ich nach Hause. Und ob das Büro, wo das jetzt ist und die Räume, das sei dann mal dahingestellt. Und das andere ist ja, dass das so ein bisschen sich vermischt, aber da ist wahrscheinlich dann immer die Gefahr da, dass man halt, dass die Arbeitsüberhand nimmt, also dass die zu sehr aufs Private einfärbt, aber das kann ja in einer positiven Variante auch sein, dass ich halt nicht diesen Block Arbeit habe und ich baller da einfach meine 8 Stunden durch und dann bin ich fertig, sondern ich arbeite, wenn ich halt merke, das geht gut. Also das ist zum Beispiel ist jetzt persönlich, aber was ich an mir privat festgestellt habe, ist, ich habe immer so zwischen 12 und 15 Uhr bin ich eigentlich, oder 14 Uhr, irgendwie um den Zeitraum, bin ich eigentlich zu müde, da habe ich einfach ein Tief so. Und alles, was ich da mache, fällt mir dreimal so schwer, ich bin viel schneller frustriert, es macht mir auch alles keinen Spaß mehr. Und dann habe ich irgendwann genauso wie du festgestellt, Moment mal, ich brauche nur einen Computer, ich stehe nicht an einem Fließband, es ist zeitlich unkritisch, ich kann einfach sagen, mache ich halt von 12 bis 14 Uhr Mittagspause und sitze halt abends länger dran und fühle mich dann besser, hab mehr vom Tag und löse mich so ein bisschen von dieser klassischen, hier ist jetzt ein Schnitt und hier habe ich den einen Block und hier den anderen Block, sondern ich habe ein bisschen Block hier, dann habe ich einen anderen, wo habe ich private Zeit und dann habe ich nochmal einen Block. Und das fand ich irgendwie ganz spannend, dass ich halt gemerkt habe, das geht und warum darf ich denn nicht meine Umstände auch an meine Bedürfnisse anpassen?
Ja, nee, das, was du sagst, das resoniert in mir auch, also wie mit dem ICE-Beispiel, ne? Also zu wissen, ich habe eine längere ICE-Fahrt vor mir und kann da eben bestimmte Fokusarbeit reinsetzen oder mir bewusst machen, wie du das sagst, ich habe durch Selbstbeobachtung quasi festgestellt, in diesem Zeitraum bin ich für vor allen Dingen, vielleicht kannst du in diesem Zeitraum, wo du sagst, du bist etwas müde oder es anstrengend, vielleicht so, sagen wir mal, kopflose Fleißarbeit gut machen, ne? Das kannst du vielleicht mal ausprobieren, ich weiß es nicht, ja. Ich glaube, es gibt da drei Komponenten, die da rein, oder sagen wir doch drei Komponenten, die da reinspielen. Das eine ist natürlich die Persönlichkeit und wie man selber am besten arbeiten kann, völlig unabhängig von der Art der Arbeit. Dann gibt es natürlich die Art der Arbeit, das heißt also, was muss ich tun? Ja, muss ich kreatives Brainstorming oder muss ich super fokussierten Text überarbeiten oder muss ich eben im Team arbeiten und tue ich das dann remote oder in einem Raum. Und die dritte Komponente ist logischerweise eine Erwartungshaltung des Arbeitsumfeldes. Ne? Wenn man jetzt Freelancer ist, hat man da verschiedene, aber wenn man in einem Unternehmen arbeitet, darf man das nicht unterschätzen. Es gibt ja oft unausgesprochene Erwartungshaltungen oder Konventionen, so wie, wenn du nicht doch an 2 Tagen im Büro erscheinst, dann ist das irgendwie schon verdächtig. Und das ist ja oft unausgesprochen. Ja, das ist ja etwas, was auch die Unternehmen gerade erst lernen und lernen müssen. Ja. Aber diese drei Komponenten spielen da rein und ich glaube, wir sind da noch in den Kinderschuhen, uns a persönlich, auch auf unternehmerischer Ebene und aber auch, was die Arbeit selber angeht, das zu lernen und dann entsprechend auch die Setups zu setzen. Das heißt, also ich müsste mir eigentlich jeden Morgen oder sonntags immer die Woche so planen, sagen, ist denn was zu tun, was ist eine gute Tageszeit für mich. Dann spielen ja persönliche Dinge noch rein. Du hast gerade schon erwähnt, dass diese freie Arbeitszeiteinteilung eigentlich famos ist auf der einen Seite. Wenn man jetzt Kinder hat oder Verwandte, die man pflegen muss, kann man sagen, ich muss halt immer von 3 bis 5 für die Kinder da sein. Dann dafür setze ich mich abends nochmal 3 Stunden hin. Ist für mich perfekt, weil abends habe ich Ruhe, wenn die Kinder schlafen. Ist für andere eben genau das Falsche. Und ich glaube, da müssen wir ganz viel ausprobieren und lernen. Und auf der einen Seite ist es wichtig, dass wir da Selbstführung und Selbstfürsorge gut lernen und anwenden, denn das kennen wir alle und die Burnout-Raten und so weiter, die hoch sind, spiegeln das ja wieder. Die Arbeit hört eben nicht mehr auf. Es gibt das nicht, dass die To-Do-Liste abgearbeitet ist. Es gibt nicht, dass alle Nachrichten beantwortet sind. Und da brauchen wir eben eine gewisse Selbstführung, um die Pause-Taste zu finden. Und das, glaube ich, ist sehr, 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 sehr wichtig zu erlernen. Und da sind wir, glaube ich, noch am Anfang.
Ja, ich glaube auch eine der schwierigsten Sachen, gerade bei digitaler Arbeit, ist halt wirklich, dass wir nichts mehr so, also vermeintlich nichts mehr so richtig ausgeliefert sind, außer unseren eigenen inneren Grenzen, ne? Also wenn du überlegst, keine Ahnung, ist jetzt ein ganz blödes Beispiel, aber ein Bauer, der ist an Jahreszeiten gebunden, der ist an Tageszeiten gebunden, wenn das Feld abgeerntet ist, ist es abgeerntet. So, dann kann man es zwar wieder aufbereiten und düngen, aber manchmal muss es dann halt auch erstmal eine Weile einfach ein Feld ohne irgendwas drauf sein. Und der muss zur Scheune den Trecker holen, dahin fahren, darauf rumfahren und dann den Trecker wieder zurückbringen. Ich sage jetzt nicht, dass ein Bauer einen besseren Job hat, so das meine ich, also dass da alles toll ist, aber da sind natürlich äußere Faktoren, die Riegel vor Dinge schieben und das ist ein absolut harter Job und auch mega anstrengend, das will ich überhaupt nicht sagen. Ich glaube nur, man muss sozusagen aufpassen, im Digitalen gibt es diese Riegel einfach nicht. Also weder in der Geschwindigkeit, in der man Dinge tut, noch in der Masse, in der man Dinge tut, die das Einzige, was einen davon abhält, alles gleichzeitig zu machen, ist der eigene Kopf. Aber technisch gesehen ist es möglich. Also ich kann technisch gesehen ständig im Wechsel an zwei Sachen arbeiten. Ob das sinnvoll ist, ist die Frage. Aber ich muss es halt mir selber auferlegen, eine Struktur. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Räume da das unterstützen können, dass man einfach, ne, wie du sagst, im ICE eine bestimmte Art Arbeit, ich fahre Samstag drei Stunden ICE, die spare ich mir genau dafür auf, weil das für mich da gut hinpasst. Und dann habe ich sozusagen, dann ist das dasselbe wie für den Bauern von, okay, da muss ich die Ernte einholen, ist, da mache ich was auch immer, da lese ich den Text und das nehme ich mir genau für den Ort und den Zeitraum vor.
Ja, nee, das ist eine spannende Korrelation, ne? Und ich nehme vor, ich steige aus diesem ICE und die To-Do-Liste ist abgearbeitet. Was für ein toller Zustand.
Ja.
Komme
ja,
an Ort ja. B an und bin sozusagen frisch durchgearbeitet. Aber ich glaube, es gibt einen feinen Unterschied in dem Vergleich, denn auch das kennen alle Wissensarbeitende. Selbst wenn die To-Do-Liste abgearbeitet ist, selbst wenn die Webseite endlich live ist, das ist ja nicht so, dass das dann fertig ist. Es wird ja niemals fertig. Die Webseite wird niemals fertig. Die eine Excel-Tabelle wird auch nie fertig. Es gibt zwar, sagen wir mal, einen Zustand, wo man sagt, jetzt wird sie, jetzt kommt sie in einen anderen Status, sagen wir, sie wird jetzt wöchentlich benutzt oder die Webseite ist live. Mhm. Aber in der Regel haben wir im Digitalen nicht das Endprodukt, wie ich setze den letzten Stein auf dieses Haus und dann ist das abgearbeitet. Okay, auch bei einem Haus gibt es noch ein paar Nacharbeiten, aber irgendwann ist das fertig. Und ich glaube, man sieht das ja auch, dass eine Menge Wissensarbeitende deshalb auch so zum Beispiel auf Gartenarbeit stehen, ja, oder immer mal wieder handwerkliche Dinge tun oder um bei dem Beispiel zu bleiben mit den Bauern, ne, also hat auch schon jeder erlebt, wenn ich diesen einen Haufen Sand habe und der muss halt an den Ort B und ich mache das, ob ich das mit Schubkarre oder Traktor oder was auch immer tue, dann ist dieser Haufen Sand irgendwann auf der anderen Seite und das ist sehr befriedigend, das ist sehr direkt, ja, also viel direkter als das meiste Digitale. Und es ist erledigt, ja. Und ich glaube, da hinkt der Vergleich ein wenig. Und ich glaube, dass und das bringt uns wieder zu Orten, ne? Weil ich glaube, je digitaler, je fluider. Und jetzt denkt bitte mal nur noch an KI, was da jetzt noch an. Ne? Du hast gerade gesagt, wir haben quasi, ich übersetze es mal, wir haben ständig immer ein schlechtes Gewissen, weil wir denken, oh, wir könnten ja noch effektiver und noch digitaler werden. Und jetzt kommt noch KI, ja, wo man sagt, jetzt müsste unsere Leistung ja nochmal gesteigert werden. Und wenn du das denkst, dann weißt du, wie fluide das Digitale ist. Und desto wichtiger sind halt diese Räume, desto wichtiger ist dieser Sandhaufen, ja, als Metapher, auf den wir uns immer wieder rückbesinnen müssen, um einfach auch nicht verrückt zu werden, ja, weil wir sind Menschen, wir brauchen das Haptische, wir brauchen das Anfassbare und wir brauchen andere Menschen, das, was du eben auch gesagt hast. Es macht überhaupt keinen Sinn, dass wir sagen, oh, jetzt werde ich 2 Wochen lang Fokusarbeit machen, das brauchen wir gar nicht zu probieren, ja. Wir müssen das durchmischen mit sozialer Interaktion, mit Teamarbeit und so weiter. Damit wir effektiv sind und damit, ich meine, Effektivität ist das eine, aber wir müssen natürlich auch eine gewisse Freude dabei empfinden, damit die Arbeit gut ist. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir da die Mischung erreichen und da spielen offensichtlich Räume eine maßgebliche Rolle.
Ja. Ja, also ich glaube, ich verstehe diesen Punkt mit dem Gefühl von Dinge sind fertig, weil man die, wenn man das merkt, also weil der Haufen Sand von A nach B gekarrt wurde und dann ist der da und dann ist es spürbar. Ich glaube aber, dass dieser Zustand von, es geht immer noch weiter, es kommt immer noch was. Ich glaube, ich würde behaupten, das hat nichts mit digital oder nicht digital zu tun, sondern, weil also nimm den Abwasch oder das Putzen der eigenen Wohnung. Das ist nie fertig. Man macht es zwar fertig und nächsten Morgen muss man es wieder machen. Und dann macht man es wieder und dann muss man es nächsten Morgen wieder machen. Und klar, ich spüre mehr, dass ich mit dem Abwasch durch bin, weil er ist dann nicht mehr sichtbar. Also dieser Dreck ist weg. Das habe ich vielleicht bei digitalen Produkten nicht ganz so stark, aber ich glaube, dieses Sisyphushafte immer wieder, es hört nie auf. Ich glaube, das ist ein universelles Ding, oder?
Ja, ein guter Punkt. Ich musste gerade so schmunzeln, weil ich kann mich noch sehr gut an mein Gefühl als Kind erinnern, dass ich das Abwaschen als so fürchterlich sinnlos erachtet habe, weil ich dachte, es wird doch wieder dreckig. Und ich eher dachte, lass uns doch den Teller nochmal benutzen. Und neulich, ich hatte es gerade, ich habe erwachsene Kinder, aber im jungen Erwachsenenalter, wo natürlich der Abwaschen ein Riesenthema ist in deren ersten Wohnung. Und da hat mir neulich jemand gesagt, es gibt dieses, ich denke, das machen eher Haushalte ohne Kinder. Es gibt dieses Prinzip mit den 2 Spülmaschinen. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also man hat 2 Spülmaschinen und wenn die eine gespült ist, dann benutze ich das Geschirr und tue es in die andere, bis die andere dann voll ist und so. Ist also, habe ich auch gar keinen Geschirrschrank, ja. Vielleicht kommt da diese Sehnsucht her, damit so, aber das symbolisiert ja eigentlich, dass nie fertig ist, ja, mit zwei Spülmaschinen. Ja. Denn eine ist ja immer im Zustand des, ich muss das jetzt noch spülen. Insofern, ja, kein schlechter Punkt. Ja, die Arbeit hört nicht mehr auf und dieses Gefühl, ja, das ist einerseits, also ich glaube, einerseits ist dieses Grenzenlose ja was Tolles, weil es ja auch dieses Gefühl des Möglichen und der absoluten Möglichkeiten auch gerade mit dem Beispiel KI jetzt nochmal gibt. Und andererseits hat es natürlich auch was Bedrohliches, ja. Und ich kenne, es ist auch, da kommt es, glaube ich, sehr, sehr auf den Grundcharakter der Menschen an, ja, wie ich das wahrnehme, ne, ob ich das als bedrohlich oder als Geschenk wahrnehme. Und das Digitale und Analoge, ja, unterscheidet sich da vielleicht gar nicht so sehr, wie ich dachte. Aber ich denke also, schon in der Wirksamkeit, ne? Also wenn wir jetzt mal bei dem Haufen Sand bleiben, das ist dann schon ein anderes Gefühl, als wenn ich die Excel-Tabelle fertig gemacht habe. Ich glaube, es wird bei beidem Dopamin ausgeschüttet, würde ich jetzt mal laienhaft behaupten, ja. Aber beim Haufen Sand würde ich sagen, ein bisschen mehr.
Auf jeden Fall, nein. Also da gehe ich auch total mit, dass man viel mehr spürt, dass eine Aufgabe abgeschlossen ist, dass es merkbar ist. So, weil wenn ich jetzt irgendwas programmiere und ich deploy das, dann drücke ich auf den Knopf und dann ist das auf den Knopf drücken und dann weiß ich, das ist fertig, aber ich merke es nicht. Also es ist für mich nicht anfassbar und dadurch es ist halt viel abstrakter, das zu begreifen. Und gleichzeitig sind halt auch die Arbeit hört nie auf. Das ist, glaube ich, vielleicht ist es auch einfach das Leben. Aber bei analoger Arbeit, körperlicher Arbeit, habe ich natürlich immer so ein bisschen, mein Körper sagt halt irgendwann, ja, aber jetzt hört die Arbeit auf, weil dein Rücken tut weh, deine Hände tun weh, du bist super müde, du kannst gar nicht mehr. Und das setzt halt, das passiert zwar bei geistiger Arbeit auch, aber halt sehr, sehr viel später und dann ja oft auch sehr viel dramatischer. Und das, ne, ist ja das, was du schon meinst mit diesen Burnout-Geschichten.
Das ist ein spannender Punkt. Du hast recht, dass natürlich in körperlicher Arbeit die Warnsignale der Seele des Körpers kommen dann natürlich viel schneller und viel deutlicher. Sagen wir, wir sind die vielleicht auch einfach seit viel mehr von Zehntausenden von Jahren gewöhnt, diese Signale zu hören und weniger die durch rein Wissensarbeit, geistige Arbeit hervorkommen, denn da sind wir ja noch relativ jung und in diesem Ausmaß mit der Entgrenzung der Arbeit eben auch noch recht jung. Ja. Und wahrscheinlich ist das rein evolutionär betrachtet. Und ich glaube, das ist das, was ich meine, wir müssen das lernen, Selbstfürsorge, wir müssen lernen, die Stopptaste zu finden, ohne dabei Scham oder Schuld zu empfinden. Ja, das kenne ich aus sehr vielen Kontexten und nicht nur bei unternehmerischer Arbeit, sondern auch bei Care-Arbeit, bei Pflegen von Freundschaften. Ne? Ich finde, dass vieles, weil es eben so entgrenzt ist und weil es rein theoretisch alles gleichzeitig möglich sein könnte, kenne ich so viele Menschen, die quasi Scham und Schuld empfinden, weil sie all diesen Rollen nicht richtig gerecht werden. Bestimmten freundschaftlichen Rollen nicht, der elterlichen Rolle nicht, der Arbeitsrolle und immer so zwischen diesen Welten tanzen und es ist eben entgrenzt und geht ineinander über und es gibt nicht mehr so eine klare, okay, das hast du jetzt erledigt und da warst du jetzt ausreichend genug Vater und hier ausreichend genug Freund und oder Ehemann und hier ist die Arbeit fertig. Das ist, glaube ich, schon etwas, was sozusagen unser Zeitalter auch prägt und wie so eine graue Wolke über allem steht und was noch nicht gelöst ist. Ja, ich glaube, individuell, aber auch sozusagen soziokulturell, gesellschaftlich ist auch noch nicht gelöst. Was ist da das angemessene Verhalten? Ja, weil auch das kennt man, ne? Dass, weil man immer erreichbar ist, Freunde sich beschweren, dass man sich ja so selten sieht. Ja, so, ich meine, das gab es wahrscheinlich auch schon vor 100 Jahren, aber es hat, glaube ich, schon zugenommen. Und auch die Verbindlichkeit, das kennt man auch, ne? Man sagt dann doch also vorher ab. Und das ist schon Prägung dieses Zeitalters, denke ich.
Ich denke auch, also das ist einfach viel komplexer geworden und ich glaube, wir haben halt gar nicht mehr so ein Gespür dafür, dass wir nicht alles so im Griff haben. Also wir leben ja in so einer vermeintlichen, wir haben irgendwie alles so an sich gelöst und wir haben alles potenziell im Griff. Also wir definieren die Grenzen, wir als Menschen. Und ich glaube, man merkt dann aber immer wieder an verschiedenen Stellen, nee, so ganz so funktioniert's nicht. Also sowohl so äußere Dinge als halt auch innere Dinge. Es gibt einfach Grenzen, die sind einfach da und die müssen halt, auf die hat man keinen Einfluss. Und das ist halt dasselbe wie, ich kann nicht mehr tragen, weil ich habe jetzt schon 300 Steine getragen und der 400. wäre dann wirklich zu viel oder ich krieg den gar nicht mehr hoch. Und das, würde ich sagen, ist auch vielleicht ein bisschen Überleitung in das Thema nochmal so Richtung Unverfügbarkeit.
Ja, dachte ich auch.
Weil es ja auch da darum geht, dass man eben nicht alles sich sich zu eigen machen kann, sondern gewisse Dinge bleiben einfach außerhalb des eigenen Wirkungskreises so. Ja,
ja, und du hast ja gerade das Phänomen beschrieben, dass das alles eben erreichbar ist und dass deshalb man ja ständig sich neu sortieren muss und priorisieren muss. Und dieses Phänomen der Unverfügbarkeit von Hartmut Rosa, ja, ein sehr empfehlenswertes kleines Büchlein, was mir ein Freund vor ein paar Wochen empfohlen hat, und es hat mich getroffen also im positiven Sinne wie ein Blitzschlag, hat mir nochmal viele, viele Punkte verbunden in meinem Kopf. Mhm. Und die Grundidee von Hartmut Rosa oder das Phänomen, was er da beschreibt oder versucht, in diese 130 Seiten zu erfassen, ist, der Mensch scheint ja ein Grundbedürfnis zu haben, Dinge sich verfügbar zu machen. Ja, also der Apfel hängt am Baum. Wenn ich den essen möchte, muss ich den pflücken, mir verfügbar machen, und dann habe ich irgendwann eine Apfelplantage, Erntegeräte, und plötzlich kann ich das ganze Jahr über Äpfel im Supermarkt kaufen. Ich habe also mir den Apfel extrem verfügbar gemacht, und gleichzeitig verändert sich die Resonanz, in die ich mit diesem Apfel gehen kann als Mensch. Natürlich, ja, das ist total greifbar. Der eine Apfel, den ich mir am Baum pflücke, oder die zwei, mit dem gehe ich ja ganz anders in Resonanz. Von diesem Apfel weiß ich, der wird in ein paar Wochen nicht mehr da sein. Mit dem gehe ich natürlich anders in Resonanz als mit irgendeinem perfekt grünen Apfel, den ich im Supermarkt kaufe. Und das ist ein gutes Beispiel, was Hartmut Rosa benutzt, ist Schnee. Ja, Schnee ist sozusagen große Sehnsucht des Menschen nach Schnee. Vor allen Dingen, weil er so unverfügbar ist. Ja, selbst wenn wir Kunstschnee benutzen, ist das nicht das Gleiche. Wenn wir Schnee versuchen zu erhalten und ins Eisfach legen, die Schneekugel, wird es zu hart im Eis und ist kein Schnee mehr. Und das ist dieses Phänomen, dass wir einerseits den Drang haben, uns Dinge verfügbar zu machen, gerade jetzt auch mit dem Digitalen. Ja, ich glaube, gerade in den letzten Zeitalter sozusagen des Digitalen ist das nochmal natürlich exponentiell, hat das zugenommen, die Verfügbarmachung. Das ist die eine Seite, und gleichzeitig, ich sag mal platt gesagt, entwerten wir damit die Dinge oder verändern zumindest den Wert, und die Resonanz, in die wir mit ihnen gehen können, verändert sich rapide. Und das, glaube ich, wir kamen ja gerade von, ne, wenn sozusagen ein Treffen mit einem Freund immer verfügbar ist, weil man sich kurzfristig verabreden kann oder weil die Arbeit immer verfügbar ist, gehen wir damit sicherlich anders in Resonanz, das meine ich erstmal ganz wertfrei, als wenn wir wissen, und ich kenne das noch, ja, ich habe schon E-Mails benutzt Anfang der 90er, wenn ich die E-Mail abrufen wollte, musste ich ins Büro gehen, ja, also das, und das bin ich dann manchmal auch samstags, weil ich dachte, oh Mist, und so.
Richtiges Happening.
Ja, und dann ist man ins Büro gegangen, hat nochmal diese E-Mail abgerufen. Auch das Abrufen war eine ganz andere Geschichte. Ja, das hat, ja, da musste ein ISDN-Modem erstmal sich verbinden, die Verbindung aufbauen. Und dann gab es diese prägnanten Geräusche, und dann hat man das runtergeladen. Man hatte ein ganz anderes Gefühl zu so einer E-Mail. Und überhaupt zu dieser technischen Erneuerung stand eher so staunend davor, womit wir fast schon mal Walter Benjamin wären, aber ich will es jetzt nicht überlasten. Ja. Und ich glaube, diese Verfügbarmachung ist auch die Unverfügbarkeit ist ein sehr hilfreicher Begriff, um diese Phänomene, in der wir uns gerade mittendrin befinden, zu begreifen. Und auch was Räume angeht und auch natürlich was das Digitale angeht. Und der hilft es, glaube ich, sehr einzuordnen.
Ja. Ja, ich finde das wirklich ein spannendes Phänomen, weil ich glaube, wenn man da so ein bisschen auf sein eigenes Leben guckt, dann merkt man ganz schnell, wo das eigentlich überall greift, ne? Also wo dieser Moment, in dem Dinge verfügbar werden, ich würde auch gar nicht das bewerten und sagen, dass es dann schlechter wird, aber es verändert sich dann auf jeden Fall, weil die Dinge eben verfügbar sind. Ich glaube, oft ist es auch eine Illusion. Also oft, glaube ich, hält man halt Dinge für verfügbar, die gar nicht verfügbar sind. Also für ich habe jetzt alles hier verstanden, und das stimmt einfach nicht, weil ich glaube, dass wir selten in den Punkt kommen, wo wir wirklich alles verstehen. Aber in dem Moment, wo wir uns Dinge auf eine rationale Art und Weise irgendwie auch erklärbar machen und sozusagen verstehen können, was das ausmacht, verliert es natürlich auch so ein bisschen seinen Zauber, ne? Also jetzt habe ich mich, glaube ich, gerade in eine Sackgasse geredet, merke ich gerade. Ja.
Du meinst das in Bezug auf Wissen, mal so, Zugänglichkeit von Wissen oder Verfügbarkeit von Wissen, meinst du das?
Ja, ich habe versucht, noch genereller zu formulieren. Ja, genau, also ich glaube, ich kann mal erklären, woher mein Gedanke kam. Ich musste so an Naturphänomene denken, und dass wir halt jetzt ja immer ziemlich genau wissen, so wenn es gewittert, dann wissen wir, was da passiert und warum das so ist und so, und das macht uns ja auch keine Angst, also das macht uns vielleicht auch schon Angst, aber wir können das zumindest sehr gut einschätzen, glauben wir, ist ja nicht immer so. Und früher wussten das Leute halt nicht und haben halt natürlich auch irgendwie Erklärungen dafür gesucht. Und ich weiß gar nicht, wo ich damit hin wollte, aber ich glaube, sich Dinge so verfügbar zu machen, ist auch immer so ein bisschen so eine Strategie, um die Angst vor Sachen zu nehmen. Also in dem Moment, wo ich sie mir erklären kann, wo ich sie verstehen kann, verlieren sie ja so ein bisschen, was bedrohlich ist. Und ob das jetzt irgendwie der Zorn Gottes ist oder ob das halt eine Entladung von irgendwelchen, von statischer, ne, also einfach eine statische Entladung ist, das wollte ich sagen, und dann halt Blitze vom Himmel herunterkommen, so, das ist ja, am Ende ist es beides eine Erklärung, die mir helfen soll, das Phänomen, was eigentlich ja total überwältigend, also wie krass ist bitte ein Gewitter, das soll es mir halt irgendwie einfacher machen. Und im Digitalen ja auch. Also in dem Moment, wo ich zum Beispiel zwischenmenschliche Erfahrungen irgendwie mir sozusagen erkläre und auch erklärbar mache, indem ich sie sortiere, indem ich sie vielleicht auch in Chat sortiere, sage, das ist noch ungelesen, das ist gelesen. Da gibt's ja auch Regeln. Also, da habe ich jetzt schon 3 Tage nicht geantwortet, da muss ich jetzt mal antworten und so. Das nimmt ja auch Ängste, die damit entstehen können.
Ja, nee, ich verstehe, wo du hin willst. Das, wenn man jetzt bei dem Gewitter nochmal bleibt, hat das ja zwei Ebenen der Verfügbarmachung oder der Unverfügbarkeit. Das eine ist das Wissen darüber, was du gesagt hast, das hilft uns natürlich nicht mehr zu denken, es sind die Götter, die zürnen und so weiter und nimmt schon die Angst. Auf der anderen Seite, und auch da finde ich, sind Kinder immer ein gutes Beispiel. Ja, man erklärt ja Kindern dann, das ist immer jetzt nur eine elektrische Entladung und so, aber die Kinder, die ja, wenn man so will, noch viel, viel enger mit diesen Urkräften verbunden sind, die verstehen das schon, aber ich sage jetzt mal, die glauben einem das nicht so richtig, ja, und eigentlich kann man es ja auch nicht so richtig glauben, weil diese Verfügbarmachung des Wissens, um bestimmte Phänomene zu erklären, ist ja nur die eine Ebene. Die andere Ebene ist, in Wahrheit können wir uns das Gewitter ja trotzdem nicht verfügbar machen, wir können es nicht künstlich erzeugen, wir können es nicht vermeiden, es kommt, ohne dass wir, also selbst die, kennen wir alle, ne, diese krasse Unwettervorhersage, und dann ist das nur so ein bisschen tröpfelnder Regen, und manchmal gibt es gar keine Vorhersage, und man denkt, wow, wo haben die vorgestern vorgewarnt, ja? Und ich glaube, das ist deshalb ein sehr schönes Beispiel, finde ich, wie man mit dem Begriff der Unverfügbarkeit nochmal sich solchen Phänomenen nähern kann. Das betrifft eben sehr vieles, ja. Und das Gewitter ist einfach nicht verfügbar für uns und löst deshalb immer noch, wenn man wirklich, sagen wir, sich bewusst macht, wow, was ist das? Okay, das ist eine elektrische Entladung, aber in Wahrheit ist es ja viel mehr, geht man natürlich damit auch in eine bestimmte Resonanz und sicherlich viel mehr als mit dem Apfel im Supermarkt, ja, weil der ist halt wirklich ziemlich verfügbar. Ja. Das wird dem Gewitter wohl nie so gehen, ja. Also ich werde nie in einem Online-Shop ein Gewitter bestellen können, denke ich mal, ja. So. Ja. Vielleicht im virtuellen Raum, ja. Das ist noch nur, da ist die Unverfügbarkeitsdiskussion sicherlich nochmal spannend, auf dem Holodeck sozusagen, ja, wo man ja sagt, das gibt's auch in 15 Jahren. Aber würde wahrscheinlich jetzt uns wirklich in ein schwieriges Rabbit Hole führen.
Ja, wahrscheinlich, ja. Aber gut, aber dafür ist ein Podcast da. Also, ja. Aber nee, es ist, also, ja, das stimmt. Also am Ende ist es wahrscheinlich meistens auch eine Illusion. Das ist, glaube ich, das, worauf ich hinaus wollte, ne? Also, dass am Ende des Tages suchen wir Erklärungen und versuchen es uns, die Dinge verfügbar zu machen, aber wir tun es ja nie wirklich. Also wir können es ja nie wirklich. Und selbst wenn wir sozusagen eine rationale Erklärung haben, ist es emotional für uns immer noch etwas, wo wir einfach dann halt keinen Einfluss drauf haben, dass wir nicht irgendwie durch unsere eigenen Impulse komplett bestimmen können. Und das, würdest du sagen, dass dieses Bedürfnis, sich Dinge verfügbar zu machen, auch so ein bisschen der Motor ist, der Menschen dann irgendwie antreibt?
Ja, ich würde sagen, das ist der, und das fand ich unter anderem so spannend auch an diesem Text, ich würde sagen, das ist einer der geheimen Antriebe von allem, was wirtschaftlich, was streng genommen kapitalistisches Wirtschaften ist, ja. Und das finde ich, das hilft sehr, also das hilft auch, glaube ich, sehr, deswegen würde ich das auch jedem Unternehmer und jeder Unternehmerin empfehlen, weil wenn man jetzt auf Produktebene schaut, ne, oder auf Dienstleistungsebene, dann hilft es sehr zu erklären, wie Phänomene funktionieren. Also die es gibt da zwei Ebenen. Das eine, was du gesagt hast, dass es eigentlich eine Illusion ist, dass man sich ja die Dinge wirklich verfügbar macht oder Wissen verfügbar macht. Es fehlt immer noch irgendwas. Ja, ich glaube, das stimmt. Und auf der anderen Seite, und das schildert Hartmut Rosa auch super spannend, machen wir durch die Verfügbarkeit die Dinge auch kaputt auf eine Art, ja. Je mehr wir uns die Welt verfügbar machen, desto mehr entwerten wir die, desto mehr machen wir die kaputt. Also wenn man jetzt das Digitale nimmt, Streamingdienste und vor allen Dingen Musik, jeder kennt das, Du kannst ein Musikstück super toll finden, aber wenn du es dann zu oft hörst, dann ist es irgendwann, du kriegst du körperliche Zustände, ja, wenn du es dann hörst. Das heißt, dass diese totale Euphorie und diese tiefen Gefühle, die so ein Musikstück erzeugen kann, können relativ leicht und relativ unbedacht in das Gegenteil umgewandelt werden. Und auch da, ja, ich bin jetzt noch nicht so alt, ich bin 51 Jahre, aber auch da, ich weiß noch genau, wie das war, in den Plattenladen zu gehen und sich eine Single zu kaufen, ja, und immer, oder nicht, oder hin, und dann nochmal reinhören, und kaufe ich mir die jetzt wirklich, ich habe nur so viel Geld gerade, und wie ist die B-Seite, und kaufe ich nämlich lieber diese Single, und dann kaufst du die irgendwann, und machst dir dieses Musikstück zugänglich, aber du gehst natürlich völlig anders in Resonanz damit. Ich hab teilweise LPs, also für die Jüngeren, das sind diese schwarzen runden Scheiben, die muss man rumdrehen, da gibt's eine A-Seite und eine B-Seite mit 4 bis 5 Songs auf jeder Seite. Langspielplatte. Und, da habe ich ganz oft erst die A-Seite gehört und mir die B-Seite für 2-3 Wochen später aufgehoben, ja, also die Zugänglichmachung künstlich hinausgezögert. Damals habe ich mir das natürlich, war mir der Begriff nicht bekannt, und damals habe ich das intuitiv gemacht. Aber ich finde, es ist ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie anders wir in Resonanz gehen. Und ich bin mir sicher, alle von uns, die Spotify hören, wann haben wir uns wirklich nochmal so einem Album genähert? Ja, so, dass man sagt, okay, was ist das jetzt? Wie sieht das Cover aus? Ich lese mir die Texte durch. Ich höre das. Warum sind die Songs so angeordnet? Ich glaube, das ist ja durch das Streaming eben komplett aufgelöst worden. Und um nochmal meine jungen, erwachsenen Kinder zu strapazieren, die denken gar nicht in Alben. Ja, die denken in Songs. Die wissen teilweise noch nicht mal, welcher Interpret dahinter steht. Dann teilweise schon, ne? Und aber da ist das Konzept Album gibt's nicht mehr. Ist ja auch okay, ja. Also ich meine, Kulturgüter müssen sich und dürfen sich verändern, aber die Zugänglichkeit ist ja maßgeblich erhöht worden in diesem Rahmen. Und das finde ich ist ein sehr gutes Beispiel, ne? Wie man sich so einem Kulturgut nähert, wie sehr man damit in Resonanz gehen kann oder eben auch nicht. Ja, und weil jetzt eben jeder Song jederzeit von überall abrufbar ist, es ist echt schwieriger, mit Songs so in tiefe Resonanz zu gehen, finde ich. Und ich merke das auch bei meinem eigenen Musikhören. Das, was mich wirklich tief berührt, sind die Sachen, die ich mir erschlossen habe, bevor es Streaming gab. Ja. Und das liegt natürlich auch am Alter, ne? Also man weiß ja, dass irgendwie die Musik, die man so im Teenager-Alter hört, einen am meisten prägt. Aber das ist sicherlich der eine Effekt. Der andere ist, glaube ich, schon die Unverfügbarkeit damals, die es gab. Und ich glaube, wenn du das noch mit reinnimmst in diese Gleichung, ne? Also einerseits die Illusion, dass wir uns doch nicht die Dinge komplett verfügbar machen, und andererseits, dass es die Gefahr gibt, je mehr wir uns die verfügbar machen, desto mehr machen wir die kaputt. Und ich meine, wenn du so in die Welt guckst, sieht man das ja auch, ne? Die Verfügbarmachung macht ja auf eine Art, auf nicht nur auf mystischer Ebene oder auf emotionaler Ebene, aber auch ganz faktisch macht ja auf eine Art alles kaputt, wenn du so willst, ne?
Ja, ja. Spannend. Ja, mir fällt da auch noch ein Beispiel ein aus meiner Jugend.
Da wie alt bist du denn, wenn ich fragen darf?
Ich werde in 2 Tagen 28. Also
okay.
Ich sag jetzt mal 28. wenn der Podcast rauskommt, bin ich 28. So. Nee, und da war ich, weiß ich nicht, 13? Nee, noch nicht mal. 11, 12 war ich da. Da kam World of Warcraft raus gerade. Und da wurden so... Genau, da wurden so Demo-Versionen vergeben bei GameStop, und ich habe irgendwie eine ergattert, da war ich, glaube ich, 11 Jahre, ja, genau, weil das musste mir ein Kumpel holen, weil ich war noch zu jung, weil das war erst ab 12. und, ne, also das war schon cool, weil war halt für mich nicht verfügbar. Und dann war es aber so, ich hatte gar keinen Computer mit einem DVD-Laufwerk, ich hatte nur CD-ROM und auch gar kein Internet. Also es war völlig ausgeschlossen, dass ich dieses Spiel spielen kann. Aber ich habe ein bisschen was dazu gesehen. Ich habe damals diese eine World of Warcraft South Park Folge gesehen und habe mir das halt so vorgestellt, ne, dass man da halt mit Rittern, Zwergen irgendwie durch solche Welten läuft, auf andere Spieler trifft und so. Und das hat meine Fantasie so wahnsinnig angeregt, dass ich da so Bock drauf hatte. Und dann habe ich 1000-mal diese DVD in dieses CD-ROM-Laufwerk geschoben. Natürlich konnte die gar nicht gelesen werden. Also es war ausgeschlossen. Ich habe sie sogar in den CD-Spieler getan, weil ich dachte, vielleicht höre ich ja irgendwas. Völlig absurd.
Das ist cool.
Und am Ende des Tages saß ich dann vor meinem schwarzen Monitor und habe mir tatsächlich einfach vorgestellt, ich spiele das. Und das war total cool. Das hat total Spaß gemacht. Und ich habe es dann wirklich... Jahrzehnte später, also vor 3 Jahren oder so, habe ich das erste Mal so wirklich mir mal einen Account bei World of Warcraft gemacht und einfach mal 2-3 Monate World of Warcraft gespielt und gemerkt, ja, ist gutes Spiel, aber gibt mir jetzt gar nicht das, was ich damals sozusagen damit verknüpft habe, weil das halt einfach meine Verknüpfung war, die ich da rein interpretiert habe, die aber gar nicht unbedingt mit dem übereinstimmte, was es in der Realität am Ende war.
Das heißt, die Version am schwarzen Bildschirm war eigentlich viel, viel besser.
die war viel geiler, weil da konnte ich ja meine Wünsche und meine Vorstellungen sozusagen reinprojizieren und war nicht mit so einer Computerrealität konfrontiert.
Ja, aber was für ein wunderschönes Beispiel. Ja. Und ich glaube schon, also ich meine, wir müssen natürlich aufpassen, das soll ja auf keinen Fall in so eine Richtung gehen, früher war alles besser. Das, so meine ich es auch überhaupt nicht. Ich glaube, und du ja auch nicht, denke ich.
Nee.
Ich glaube aber, dass sich eben die Bewusstmachung über diese Effekte, und da ist dieser Begriff einfach so unschlagbar, der Unverfügbarkeit oder eben der Verfügbarkeit, dass das total hilft. Und da komme ich, glaube ich, oder ich glaube, da darf ich den Bogen nochmal zu diesem Selbstführungsthema auch spannen. Ja, also wir müssen ja nicht jede Verfügbarkeit mitmachen. Wir dürfen ja uns vielleicht nochmal eine Schallplatte kaufen oder sagen, ich gehe jetzt, ich muss auf diesen einen Berg, weil da ist dieser eine Blick, den kann ich mir zwar auch auf Google angucken, aber den will ich einfach mal selber gesehen haben. Ja, übrigens noch das andere Phänomen der Verfügbarmachung, dass alle Leute ja gar nicht mehr erleben, wo sie sind, weil sie nur noch Fotos machen von dem, um den Moment später verfügbar zu machen, ja, aber die Verfügbarkeit des Moments eigentlich verpassen. Ja, das ist auch so ein irres Phänomen, finde ich. Und da freue ich mich immer, wenn ich Leute sehe, die eben kein Foto machen, die sagen, ey, ich kriege das ja sonst gar nicht mit. Und das kennt man ja auch. Da ist auch der Schulterschluss zu dem medialen Konsum. Ne? Es gibt ja immer mehr Bands, die sagen, ey, bitte packt jetzt mal für einen Song die Handys weg. Ja. Und selbst daran halten sich die Fans nicht, wo man ja denkt, dass sie sonst auf ihre Bands hören würden. Das ist also, das alles hat mit Verfügbarkeit beziehungsweise Unverfügbarkeit zu tun. Und dein Beispiel ist wunderschön. Und ich finde gerade bei Software und digital, ich weiß noch, wie ich früher dann teilweise, man hat da neue Software bekommen. Ich habe auch in den 80er, Anfang 90er auch gespielt. Du kriegst ein neues Spiel oder du kriegst auch eine neue Software und du genießt es richtig, ja. Du installierst die, du guckst, was da passiert, was geht, und du durchdringst die ganz anders und gehst ganz anders mit deren Resonanz. Heute ist ja eher so, dass man denkt, oh, noch ein Tool und da passiert ja nicht mehr viel, ja. Und das ist ja auch spannend, die Frage, und da sind wir fast schon mal bei Walter Benjamin. Ich habe noch erlebt, ich habe einen Commodore 64 gehabt, ich weiß gar nicht, 86 oder so, ja, da gab es noch nicht mal, der ist noch nicht mal ausgeliefert worden mit einem Massenspeichermedium, so hieß das damals, ja. Das heißt, also hat man gestartet, da war da so ein Grundprinzip, so ein Grundprogramm schon drauf, das Betriebssystem, und da musste man eben immer Code eingeben, damit was passiert. Mhm. Oder hat er eben eine Datasette, das war also eine Kassette und so weiter. Und später, das wurde immer alles natürlich besser. Und ich habe bis heute noch kindliches Staunen, wenn ich eben sehe, wie leicht es zum Beispiel ist. Ich kann mit wenigen Mausklicken einen Server in der Cloud installieren und sofort 5 bis 10 Leuten verfügbar machen. Das kostet mir noch nicht mal Geld. Und ich weiß noch, wie kompliziert es war, einen Server innerhalb eines Büros für 10 Nutzer wirklich zu installieren. Das hat einen Haufen Geld gekostet, das hat nie so richtig funktioniert. Und das hat natürlich einerseits auch was mit Verfügbarmachung zu tun, aber das erzeugt in mir bis heute immer noch eine tiefe Demut gegenüber dieser Technik. Und ich glaube, das hilft schon, ja. Und ich meine, da kann ja niemand was dafür, wenn er später geboren ist, dass er das nicht mehr so erleben konnte. Aber ich glaube, diese Demut hilft mir immer, die Technik auch nochmal neu einzuordnen und die eben so in meine Selbstführung auch einzubauen, ja, zu sagen, wow, das ist wirklich krass und gleichzeitig ist es so wahnsinnig gefährlich. Ja. Und wenn man eben auf Walter Benjamin gucken möchte noch, weil ich finde, das passt an der Stelle, der ja, und dieser Text hat mich, als ich witzigerweise auch so anfing, mich mit Computern zu beschäftigen, auch sehr, sehr beeinflusst, die Kunst im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit, immer noch lesenswert, ich glaube über 100 Jahre alt der Text mittlerweile. Walter Benjamin hat ihn verfasst, als er geprägt war davon, dass tatsächlich die Technik ja durch das Kino, durch Radio und auch durch die Vervielfältigung von Musik, Druck wurde plötzlich bezahlbar, hat er festgestellt, dass eben Kunst nicht mehr nur an dedizierten Orten, in Tempeln, in Schlössern und vielleicht in Theatern stattfindet, sondern plötzlich durch die Reproduzierbarkeit entgrenzt wird. Mhm. Und dadurch, den Begriff hat er immer benutzt, ihre Aura verändert. Ja? Und das ist total greifbar. Und ich finde, es hat auch sofort was mit diesen Themen, über die wir heute schon gesprochen haben, zu tun. Wenn ich weiß, das ist dieser Kunstdruck bei Ikea, der mag im Original, mag der total wertvoll und irgendwo hängen, mag der wertvoll sein und irgendwo hängen, aber da bei Ikea, wo ich weiß, der ist in 100.000 Haushalten weltweit, passiert da gar nichts mehr. Die Aura hat sich total verändert.
Ja.
Und das wiederum auf die Arbeitsmittel übertragen, ja, was ich eben meinte, wenn die Verfügbarmachung von Produktionsmitteln so einfach ist heute, ja, dann muss sich die Aura der Arbeit verändern. Ja, also wie ich es eben geschildert habe, diese Zugänglichkeit zur Software, das war eine Zeit lang magisch. Das macht wow, ja, ich habe jetzt diese neueste Version und mal sehen, was die kann und so. Ja. Und jetzt ist es so, ey, du lädst ja irgendwelche Tools runter. Die Freemium sind die alle. Das heißt, ich kann sie sowieso erstmal testen, ohne zu zahlen. Das war damals auch noch anders. Man musste eigentlich das kaufen. Also, da gab es kein kostenloses Demo oder so. Da hat man sich beraten lassen oder so, ja, so eine Hotline. Aber und wenn man das sieht, ne, diesen Dreiklang finde ich, also Heterotopie, Zugänglichkeit oder Unverfügbarkeit und diese verändernde Aura von Arbeit, mir gibt das extrem viel Werkzeugkasten, um es mal so auszudrücken, um viele Phänomene unserer Zeit zu entschlüsseln. Und Walter Benjamin hat das quasi ja vorher, also es ist ja oft so, dass so Mechanismen, die vorhergesagt werden, wenn du das Büchlein liest und Kunst durch Arbeit den Arbeitsbegriff ersetzt, ist das magisch, ja, weil die Produktionsmittel und die Zugänglichkeit zur Arbeit so sich so maßgeblich verändert hat. Für Wissensarbeiten, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Wir reden ja hier über das Phänomen der Wissensarbeit, ne? Vor allen Dingen.
Aber auch, glaube ich, nicht nur für Wissensarbeit. Also ich meine, Maschinen und so gibt es ja auch in anderen Kontexten und auch dadurch verändert sich ja die Aura der Arbeit. Und auch, also im Handwerk gibt es ja auch gerade ganz starke Bestrebungen wieder hin zu mehr Handarbeit und weg von Maschinen gefertigt und so. Also es ist ja auch sind ja auch ähnliche Bewegungen und Gegenbewegungen, die da entstehen. Also deswegen wahrscheinlich.
Das stimmt,
es,
ja.
Also es ist natürlich. Ja, aber es ist klar, bei Wissensarbeit ist es natürlich extrem. Tatsächlich, ich habe gerade, als du das gesagt hast, gedacht, ich glaube, einer der Gründe, warum ich das arbeite, was ich arbeite, nämlich so in der IT zu arbeiten, ist, dass man da halt relativ oft noch diesen Moment hat, dass Dinge eben nicht verfügbar sind und man sie sich erst verfügbar machen muss und dieses Staunen und dieses, ah, okay, das geht jetzt so und so, dass dadurch, dass man sozusagen immer versucht, in die komplexeste Richtung zu gehen, ist man damit immer wieder konfrontiert. So, das gibt dann zwar immer neue Abstraktionsebenen, aber es bleibt trotzdem komplex. Und dadurch hat man immer dieses, man sitzt da und weiß erstmal gar nichts und dann erschließt man sich das so Stück für Stück und ja, oft ist es aber in dem Moment, wo man alles verstanden hat, ein bisschen langweilig.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe ja auch Informatik und Mathematik studiert und kann auch programmieren und die Magie dahinter ist ja, du hast ja einerseits dieses Grenzenlose, du brauchst nur dein Gehirn und den Laptop, um das Ding zu lösen. Ne? So, die Beschränkung durch Software und so, die gibt es nicht mehr, wenn man so will.
Ja.
Und Compiler oder was ist da, was man da, ich weiß gar nicht, ob sowas noch gibt. Und das ist einerseits dieses absolut Reizbare daran. Das ist ja wie so Rätsel knacken, ne? Man kann es einfach allein oder im Team und dann ist es gelöst und auch das Phänomen, dass ich es danach in die Welt schicken kann, ohne irgendwie mir jetzt was jemanden zu suchen, der das vervielfältigt oder so. Ja. Das ist natürlich auch echt magisch, ja. Das kann ich total gut nachvollziehen. Und gleichzeitig impliziert diese Gefahr, ne, dass man da so reinrutscht und denkt, weil das so ist, darf ich ja gar nicht mehr aufhören zu arbeiten, sozusagen.
Genau. Und kann ich alles lösen. Und es gibt einfach Grenzen. Und manchmal ist die Grenze halt nicht, was der Computer kann, sondern was ich halt kann. Das muss man ja einfach sagen. Ja. Das kann halt passieren.
Na klar.
Manchmal ist man einfach ein bisschen zu doof. So,
ja, und ich glaube, soweit ich Softwareentwicklung überschauen kann, ist ja vor allem die höchste Kunst, da auch immer zu sagen, was sind gerade die Themen, die wir verbessern wollen, die Prio-Themen und was machen wir vor allen Dingen gerade nicht, ja? Weil wenn du versuchst, an allem zu arbeiten, wird die Software immer crappy sein.
Genau, genau, sich zu priorisieren und halt die Lücken im eigenen Wissen und so auch zu sehen. Ne? Ja. Gut, wir müssen im Hinblick auf die Zeit mal so langsam zum Ende kommen. Wir haben, glaube ich, aber diese drei, wie du sie genannt hast, diese Dreifaltigkeit ganz gut dargestellt. Wir haben auf jeden Fall, glaube ich, klar gemacht, was es mit Heterotopien auf sich hat. Wir haben im Zuge dessen natürlich dann ganz viel darüber gesprochen, wie Räume sich auf Menschen auswirken und sind dann so ein bisschen rübergegangen zum Thema Unverfügbarkeit. Und ich glaube auch da, das sind halt beides natürlich irgendwie abstrakte Begriffe, aber irgendwie kann man anhand von diesen Begriffen, finde ich, ganz viel so besprechen. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Fehlt dir noch irgendwas? Habe ich irgendwas Wichtiges in unserem Gespräch jetzt vergessen?
Nein, ich glaube, also das Einzige, wenn ich noch einmal kurz zurückgehen darf, was du eben genannt hast, hinsichtlich natürlich der Veränderung der Produktionsmittel, dass das Digitale auch für Handwerker und für Maschinen und so weiter gilt, das sehe ich auch und ich glaube, was da auch noch eine wichtige Analogie ist, das hast du auch benannt schon, aber ich würde es gerne betonen, plötzlich ist ja so Handgemachtes, ja, nicht massenhaft produziertes, wieder in, ja. Und ich glaube, das sind so Phänomene. Das eine Phänomen, das erzeugt ein Gegenphänomen, ne? Es ist so viel, ich meine, die Grenzkosten in den Produktionen, die werden immer geringer. Das heißt, die Ware wird immer verfügbarer und plötzlich wird dann so ein handgemachter Schuh oder handgemachtes Porzellan oder so. Ich meine, das hat sich immer schon eine gewisse Wertigkeit, aber ich glaube, das wird sich übersteigern. Und ich glaube übrigens auch, handgemachter Kaffee, ne, das ist ja Teil unseres Geschäfts, wird auch irgendwann sehr, sehr wertvoll sein, weil ich glaube, dass einfach man immer weniger echte Barista sehen wird und auch da die Kaffeemaschinen mittlerweile, das ist unsexy, aber die machen, sagen wir mal so, die guten vollautomatischen Kaffeemaschinen machen besseren Kaffee als ein mittelmäßiger Barista, das muss man einfach zugeben, ja, und da wird sich einiges verändern und die Akzeptanz. Und irgendwann wird ein handgemachter Kaffee dann irgendwie 12 Euro kosten und man wird denken, wow, ein handgemachter Kaffee leiste ich mir einmal im Monat oder so. Ja. Und ich glaube, das ist auch spannend zu sehen und auch das hilft, wenn man unternehmerisch denkt oder auf Produkte schaut. Ne, was sind so die Gegenpole, die man wachküsst durch solche Optimierungsgeschichten? Und das wollte ich nur noch mal gerne betonen.
Finde ich aber wichtig, also auch diese Frage von, weißt du, will ich eigentlich, dass jedes Bedürfnis erfüllt ist? Perfekt. Also ist es mir wichtig,
freiwillig unverfügbar machen.
Kaffee von der Kaffeemaschine zu haben, oder mag ich vielleicht, genau, oder mag ich vielleicht, dass der Kaffee nicht ganz so perfekt schmeckt, ich aber der weiß, den hat jemand gemacht, ich bin irgendwo hingegangen, oder will ich vielleicht einen Tisch, der nicht zu 100% perfekt glatt geschliffen ist, aber dafür weiß ich, da ist jemand, ich meine, ist jetzt sehr romantisiert, ein bisschen, aber wir ziehen mal den ganzen Pathos ab, mit dem Hobel rübergegangen ist und da irgendwie raufgeschwitzt hat, so, also das ist vielleicht ein bisschen eklig, aber so von der Grundidee her, ne, also so. Und es ist ja, es gibt ja scheinbar ein Bedürfnis nach dem Knistern von einer Schallplatte oder nach irgendwie einem Bild, wo man einfach sieht, es hat jemand gemalt und es ist nicht von einer KI generiert worden. Also
absolut, ja. Ja. Das, ja. Naja, das, nee. Wie gesagt, das KI-Thema haben wir ja noch ausgeklammert. Ich glaube, das hätte uns, kann man ja nochmal eine ganze Folge machen, wenn du diese drei Begriffe darauf anwendest.
Ja.
Aber um bei dem Tisch zu bleiben, jeder kennt das, da gibt es so diesen einen alten Tisch, der schon vielleicht in der zweiten oder dritten Generation ist, der ist eigentlich nicht besonders schön, aber der hat dann diese Spuren und der hat diese Macken und man kann den gar nicht mehr objektiv beurteilen und jeder, der da keine Verbindung zu hat, sozusagen historische, wird den eben auf den Sperrmüll stellen. Und man selber ist halt dazu in Verbindung und das ist schon was sehr Analoges, ja. Ich glaube, das wird dir mit Software so nie passieren. Ja. Also klar, ich kenne auch Leute, die sagen, oh, das alte Word 6.0, ja, das habe ich irgendwo noch auf so einer alten Installation laufen. Das mache ich ab und zu an und es fühlt sich so warm an, ja. Aber ich glaube, das ist sehr, sehr,
sehr. Doch, ich habe aber was.
Ja?
Der Startup-Sound von Windows XP. Dieses
Scheiße, ich habe ihn auch so vor dem Ohr, ja.
Ja, so, ja. Ne, das ist etwas, glaube ich, wo das schon passiert.
Und der Telekom-Sound, der einen aggressiv macht, wenn man ihn hört.
Ja, genau, der einen aggressiv macht. Oder was bei mir auch tatsächlich, was sofort was aus ist, ist dieses Telefon-Klingeln. Ne? Also es gibt so Arztpraxen, haben das ganz oft. Und das ist auch sofort, so ruft das irgendwas wach. Ja,
ja, stimmt. Du weißt ja, dass vor allem unser akustisches Gehirn das eines der ältesten Teile ist und deswegen auch immer so tief in die Emotionen sofort reingeht. Ne?
Ja, also
deswegen jetzt trifft uns Musik immer so. Ja, jetzt weißt
du es. Seit du das gerade gesagt
Geruch, hast. Geruch und Akustik rufen die tiefsten Emotionen davon.
Okay.
Sehr haptische, sehr analoge Dinge.
Ja.
Sehr unverfügbar.
Und das ist, glaube ich, das ist ein gutes Schlusswort auf jeden Fall. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand das wirklich ein richtig tolles Gespräch. Wir haben einfach mal so ein bisschen rumschwadroniert, aber dabei waren, glaube ich, total im Thema und war eine richtig tolle Folge. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Ja, mir hat's auch gefallen und so die Gedanken laufen zu lassen mit dir als angenehmen Gesprächspartner, gute Sache.
Kann ich nur
so. Nicht verfügbar. Sagen.
Ja, genau, nee, das stimmt.
Und, ach, wir machen sie jetzt verfügbar.
Ja, aber auch nicht so ganz, weil man kann ja nicht,
nein, nicht
daran teilnehmen an dem Gespräch. Also man muss das ja darauf beschränkt zuzuhören. Ja. Dann möchte ich noch sagen, natürlich auch an euch, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ich hoffe, dass auch ihr das irgendwie spannend fand und auch ein bisschen was draus mitgenommen habt und so. Und falls ihr diesen Podcast unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich tun, indem ihr uns folgt, indem ihr uns eine Bewertung dalasst und im Wesentlichen dadurch und uns natürlich auch weiterempfehlt. Und dann sage ich nochmal vielen Dank an dich und ich wünsche euch jetzt allen, dir und den ZuhörerInnen eine schöne restliche Woche.
Tech und Rara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Rara.